Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir uns mindestens zwei Abende, wahrscheinlich zwei Abende Zeit nehmen, um ein Thema nochmal zu durchdenken und so, wie Eduard das jetzt gesagt hat, um tatsächlich zu prüfen, wie ist das mit der Schrift, was sagt sie dazu. Und ihr wisst, ich bin Lehrer und Lehrer haben manchmal die Eigenschaft, die fangen einfach ganz trocken und öde an. Und ich habe mir gedacht, ach komm, wenn ihr das sowieso erwartet, dann fange ich einfach mal mit vier Vorbemerkungen an. So haben wir das Thema mal genannt, Geistestaufe, Zungenrede, Prophetie und Heilungen, eine Auseinandersetzung mit den Lehren der charismatischen Bewegung. Das ist das Oberthema, darum wird es gehen, das wisst ihr auch, sonst wärt ihr auch nicht hier. Darum wollen wir uns handeln und uns damit beschäftigen. Lasst mich einfach vier ganz kurze Vorbemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung, Notwendigkeit und Relevanz. Warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das als Detmold Nord eigentlich? Warum machen wir es nochmal? Wer schon länger dabei ist, weiß, das Thema kam immer mal wieder, wurde auch immer mal wieder tatsächlich auch gründlich erarbeitet. Unser Eindruck als Älteste ist aber der, dass viele von euch, relativ viele, uns die Frage gestellt haben, wie leben wir das eigentlich? Wo wollen wir als Gemeinde da eigentlich hin? Liebe Älteste, wie seht ihr das eigentlich? Hängt auch damit zusammen, dass sich der Ältestenkreis erweitert hat. Das sind gute und berechtigte Fragen. Aber das heißt, wir glauben, es ist notwendig, weil das Thema aktuell ist, weil es wichtig ist und weil es umstritten ist. Ihr kennt ja bestimmt die Gretchenfrage von Faust, oder? Also da ist die Gretchenfrage ja, wie hältst du es mit der Religion? Wer schon ein bisschen länger dabei ist und sich so ein bisschen im evangelikalen Milieu aufhält, da ist manchmal die Gretchenfrage vielleicht die, wie hältst du es eigentlich mit der Charismatik? Das ist so die Gretchenfrage, wo sich die Geister scheiden, wo man den anderen in eine Schublade steckt und sagt, ach, schade oder toll. Das heißt, es ist wirklich umstritten und da lohnt es sich, dass wir uns darüber Gedanken machen. Deswegen machen wir das. Zweite Vorbemerkung habe ich mal Bibeltreue genannt. Bei umstrittenen Fragen ist der Einlass erstaunlich. Meinung A, Meinung B, Meinung C, D, E und F. Und jeder sagt, ich bin der, der bibeltreu ist. Ich bin der, der bibeltreu bleibt. Und deswegen vertrete ich meine Meinung. Deswegen habe ich hier tatsächlich mal die Vorbemerkung reingenommen, weil ich mir ein was wünsche. Und das geht in die Richtung von dem, wie Eduard den Abend eingeleitet hat. Ich stelle fest, Bibeltreue meinen manchmal Leute heißt, ich verteidige mein vermeintlich bibeltreues System auf Gedeih und Verderb. Bibeltreue meint aber eigentlich was anderes. Bibeltreue meint, ich habe mein System, aber ich will immer wieder in die Bibel reinschauen und fragen, passt mein System wirklich? Passt meine Haltung wirklich? Und wenn wir jetzt die nächsten zwei Abende zusammen sind, wünschen wir uns als Älteste eins. Wir wünschen uns, dass wir als Detmold Nord so wie die Christen in Beröa sind. Dass wir sagen, wir wollen offen in die Schrift schauen, wollen uns korrigieren lassen, wollen uns vielleicht auch bestätigen lassen, aber wir wollen ergebnisoffen irgendwo an die Sache rangehen. Ich glaube, dass das Bibeltreue meint und nicht, ich habe mein System am Anfang und ich wette, ich komme auch am Ende bei dem raus, weil ich bin ja der einzige Bibeltreue. Ein bisschen überspitzt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Lasst mich mal eine dritte Vorbemerkung machen, die euch vielleicht hilft, Entstehungsprozess. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja gut, die fünf Ältesten saßen zusammen, haben dann Stäbchen gezogen, wer das Thema machen muss. Ich habe halt das Kürzeste gezogen und dann mache ich das. So läuft das nicht. Ich finde das mal wichtig, zwei Sätze zu sagen, wie funktioniert das eigentlich bei uns? Wir haben das schon ungefähr, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so beschlossen, wir wollen das Thema machen. Und dann reden wir in der Tat darüber, okay, wer denkt sich mal da rein? In dem Fall war ich das, ich habe da viel dran gearbeitet, viel vorbereitet. Und dann treffen wir uns einen Abend und ich stelle den Brüdern das vor. Dann reden wir drüber, dann diskutieren wir drüber, dann beten wir drüber, dann ändern wir vielleicht noch mal ein paar Sachen und dann treffen wir uns noch mal einen Abend und reden über die geänderten Sachen, beten drüber und diskutieren drüber. Also ich hoffe, ihr versteht, wenn wir so einen Abend machen, ist das nicht so, ach, hat einer von uns in der Schublade. Nein, da haben wir viel Gebet und auch viel Gedanken reingesteckt, weil wir tatsächlich hoffen, da eine gute Wegweisung für die Gemeinde zu finden. Und eine letzte Vorbemerkung, viertens, Vorgehen. Wie habe ich mir das gedacht? Ich erkläre euch das, damit ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Und wenn ihr dann noch gehen wollt, könnt ihr das sagen. Ihr könnt auch einfach gehen, ich werde euch nicht festhalten. Aber ich habe mir das so gedacht. Ich habe das ganze Thema anhand von 10 Fragen aufgeteilt. Also wir werden 10 Themen behandeln anhand von 10 Fragen. Werden das nicht alles heute schaffen. Deswegen haben wir es auf heute und nächste Woche aufgeteilt. Lasst es mich mal so sagen, die Fragen werden spannender gegen Ende hin. Also das heißt, wenn du nur heute da bist, dann tut es mir leid für dich. Wir besprechen heute wichtige Sachen, aber die ganz spannenden Fragen, die kommen natürlich am Ende, so ist das ja immer. Und ich mache das so. Ich werde immer eine Frage vorstellen, so wie wir als Älteste das sehen. Und danach gibt es immer Möglichkeit für Rückfragen, für Einwände, für Kommentare eurerseits. Ich wünsche mir tatsächlich, dass ich nicht die ganze Zeit rede. Gebt mir immer den Zeitraum, ich stelle eine Frage vor und dann können wir darüber reden. So trocken fangen Lehrer so einen Abend an. 4 Vorbemerkungen. Passt auf, Leute, jetzt geht's los, okay? Erste Frage, was ist die charismatische Bewegung? Und da brauche ich eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr jetzt nicht lange drüber nachdenkt, sondern ich möchte, und wir machen das einfach mit reinrufen, ohne melden, ich möchte von dir wissen, was ist der erste Begriff oder der zweite Begriff, der dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort charismatische Bewegung hörst. Ich will keinen Aufsatz von dir hören, ich möchte nur einen Begriff hören. Okay? Wer traut sich, ohne lang nachzudenken, was kommt dir in den Sinn? Okay, ich kommentiere das nicht, sondern ich möchte einfach sammeln. Sagst du es nochmal, Peter, ein bisschen lauter? Okay, geisterfüllte Menschen, die einen Charisma haben, gehen in fertige Gemeinden und versuchen, irgendwas zu ändern. Was noch? Habe ich nicht verstanden? Pfingstler, was noch? Es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist das Gute in der Gemeinde. Es gibt richtig und falsch in der Gemeinde, aber jetzt gibt es gerade kein richtig und kein falsch. Heilen, richtig? Heilung, richtig? Emotionaler Lobpreis? Geistestaufe? Das glaube ich euch nicht. Ich glaube nicht, dass allen anderen nichts im Kopf ist. Jeder hat irgendwas im Kopf. Traut euch. Gefühl? Zungenrede? Prophetie? Das ist ja immer so, ne? Wenn man ist, wir sind ja immer, und ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt sind, aber dann sagt man ja nicht alles, was man im Kopf hat. Und trotzdem ist das so, so funktionieren wir Menschen, so funktioniert unser Gehirn. Man hat einen Begriff und es assoziiert viele andere Begriffe. Und das Spannende ist Folgendes, wenn man das mit der charismatischen Bewegung macht und jeder jetzt mal aufschreiben würde, was er dabei denkt, würde wahrscheinlich manche Sachen sich übereinstimmen, aber wahrscheinlich würde bei jedem irgendwo ein bisschen anders das aussehen, was drumherum ist. Also charismatische Bewegung, die einen sagen, ist Geistestaufe, ist Zungenrede, die anderen sagen, nein, es ist Gefühl, ist Lobpreis, ist eine Form von, wie ich Frömmigkeit lebe. Wiederum andere sagen, charismatische Bewegung hat vor allem was mit Pfingstlern zu tun. Das ist so ganz unterschiedlich. Ich gebe zu, die Frage ist ein bisschen gemein. Weil die Frage lässt sich so gar nicht beantworten. Die einzige Frage, die man beantworten kann, ist die, was ist die charismatische Bewegung für dich? Und wir haben festgestellt, allein schon bei uns in Detmold Nord ist es so, wenn der Begriff charismatische Bewegung fällt, redet man über ganz viele verschiedene Sachen und man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und je nachdem, wie du den Begriff füllst, je nachdem entscheidet sich, wie lang der Abend wird, über was wir alles reden. Und deswegen lasst uns mal so beginnen. Was ist die charismatische Bewegung? Ich möchte in der zweiten und in der dritten Frage 2 Sachen mit euch machen. Ich will mal gucken, wie ist die charismatische Bewegung entstanden und was lehrt sie eigentlich? Warum mache ich das? Weil wir diese Frage beantworten wollen. Über was reden wir eigentlich hier? Über was machen wir uns als Detmold Nord eigentlich Gedanken? Und deswegen helfen die 2 Fragen tatsächlich. Und ich gehe mal mit der zweiten Frage ein Stückchen weiter. Wie entstand die charismatische Bewegung? Ich denke, manches werdet ihr wissen, manches wird euch mit Sicherheit auch neu sein. Wenn man über die charismatische Bewegung nachdenkt, überhaupt wenn man über Bewegungen nachdenkt, lohnt es sich ja immer mal zu fragen, was ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache? Und bei der charismatischen und Pfingstbewegung ist es so, der Hintergrund ist die Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert. Also 19. Jahrhundert heißt von 1800 bis 1899, 19. Jahrhundert. Das war ein Jahrhundert, wo die Christenheit vor allem durch die Heiligungsbewegung gekennzeichnet war. Ich habe euch mal ein paar Namen mitgebracht. Einige werdet ihr kennen. John Wesley, bekanntester Heiligungsprediger, der Vater der Methodisten, ganz großer Vorreiter der Heiligungsbewegung. Charles Finney hat vor allem in den USA gewirkt, sehr bekannter Erweckungsprediger, gleiche Zeit wie Wesley ungefähr. Und dann habe ich euch mal noch drei deutsche Namen, Otto Stockmeier, Elias Schrenk und Jonathan Paul. Alles Männer, die im 19. Jahrhundert gelebt haben, alles Männer, die zur Heiligungsbewegung dazugehören und stellvertretend dafür sind. Und die Heiligungsbewegung, das war eine Bewegung, da hat man eine Sache vor allem betont. Deswegen heißt sie so. Man hat betont, Christsein heißt Bekehrung und Heiligung. Das ist nichts Neues für euch. Aber die Betonung war tatsächlich besonders bei der Heiligungsbewegung. Man hat gesagt, die Heiligung gehört unbedingt und notwendigerweise dazu. Sie ist sogar noch ein Schritt der Erlösung. Das Ziel der Heiligungsbewegung, und wenn man ein paar Schriften von John Wesley liest, wird das relativ deutlich. Das Ziel ist die vollkommene Heiligung. Man hat das so genannt, das höhere geistliche Leben. Also in der Heiligungsbewegung ging man davon aus, du wirst errettet, wirst wiedergeboren und dann lebst du in der Heiligung und irgendwann kommst du hier auf der Erde an einen Punkt, wo du nicht mehr sündigst. Also du könntest noch sündigen theoretisch, du bist auch noch versuchbar, aber wenn du das höhere geistliche Leben erreicht hast, wirst du nicht mehr sündigen. Lest mal die Predigten von diesen Männern, lest ein paar Schriften darüber. Und das ist ja ein ganz nobles Anliegen. Also da ziehe ich meinen Hut davor, dass man sagt, ich strebe so sehr danach, heilig zu leben. Die Schwierigkeit, die diese Bewegung irgendwann bekam, können wir uns gut vorstellen. Es war die Erfahrung der eigenen Schwäche und Unvollkommenheit. Also stellt euch vor, wir als Detmold Nord würden das jeden Sonntag betonen und würden davon ausgehen, du schaffst es in deinem Leben, irgendwann sündlos zu leben. Ich wäre wahrscheinlich der Erste, der daran zerbrechen würde, weil ich feststelle, ich schaffe es nicht. Weil ich feststelle, ja, ich strebe danach und ich strenge mich an, aber hier auf dieser Erde völlig ohne Sünde zu leben, schaffe ich nicht. Und das sind die zwei Hauptmerkmale der Heiligungsbewegung. Also es gibt das höhere geistliche Leben, so eine Art zweite Stufe von Christsein, wo du dann sündlos leben kannst, aber ich schaffe es nicht. Und jetzt könnt ihr gut nachvollziehen, dass das 19. Jahrhundert vor allem davon geprägt war, dass man sich nach dem starken Wirken des Heiligen Geistes sehnte. Also man sehnte sich danach, den Heiligen Geist zu erleben. Man sehnte sich nach der Geistestaufe, das heißt nach dem Moment, wo man sagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich im höheren christlichen Leben. Und das ist wichtig, das ist der Hintergrund, wo die Pfingst- und die charismatische Bewegung entstehen konnte. Der eigentliche offizielle, lasst mich mal so nennen, der offizielle Beginn war 1901. 1901 gab es eine Begebenheit an der Bethel Bible School, das ist eine kleine Bibelschule in Kanada. Und das ist sozusagen der offizielle Beginn der Pfingstbewegung. Da war es so, dass an dem bemerkenswerten Datum am 01.01.1901 die Bibelschülerin Agnes Osman eine Zungenrede von Zungenreden begleitete Geistestaufe erlebte. So ihre eigene Aussage, sie hat gesagt, ich habe gemerkt, ich bin vom Heiligen Geist getauft worden und das war begleitet von Zungenreden. Und dann war es so, dass der Leiter, da seht ihr die Frau übrigens, der Leiter der Bibelschule, Charles Fox Parham, er reiste die nächsten Jahre durch alle Lande und verkündete das Zeitalter des Heiligen Geistes. Das ist tatsächlich so ein Moment, wo man sagt, in dem Moment, die meisten Forscher setzen dort den Anfang der Pfingst- und charismatischen Bewegung ein, das war der Ausgangspunkt, wo die Bewegung entstanden ist. Das heißt, der gute Mann ist rumgereist und am meisten hat sich das als nächstes von 1906 bis 1909 in Los Angeles gezeigt. Wer ein bisschen sich mit charismatischer Bewegung auskennt, der hat vielleicht schon mal den Begriff die Azusa Street gehört. Das war das Gebäude Azusa Street in Los Angeles, wo es über 3 Jahre lang Erweckungen gab und auch nach dem Selbstzeugnis der Leute da Geistestaufen, Zungenreden und viele Dinge passiert sind. Federführend war dort der Prediger, ich habe stehen, William James Seymour. Er war der Prediger von der Azusa Street. Und in den 3 Jahren ist sozusagen die Bewegung in den Staaten gewachsen. Man sagt, das ist der Ausgangspunkt, also die Azusa Street ist der Ausgangspunkt für die weltweite Verbreitung der Pfingstbotschaft. Man nannte das Zungenbewegung. Das war nicht nett gemeint. Das war ein Schimpfwort. Also die Zungenbewegungen haben sich nicht die Pfingstler selbst gegeben, sondern wurde ihnen von außen gegeben. Jetzt sind wir ja immer noch drüben in Amerika. In Deutschland war es so, zum ersten Mal gab es pfingstlerische Versammlungen 1907. Also ihr merkt, das ist alles zeitlich relativ eng getaktet. Das begann in Kassel, 2-wöchige Evangelisations- und Erweckungsbewegungen, die ähnlich abliefen, wie das auch in Los Angeles war, das heißt Zungenreden, Geisttaufen. Es war sogar so, dass die Polizei die Erweckungsbewegung beenden musste in Kassel, weil das so zum Stadtgespräch geworden ist, dass es da zu Tumulten kam. Aber das heißt, als erstes in Kassel und dann war es vor allem die landeskirchlichen Gemeinschaften, das wissen viele nicht, die landeskirchlichen Gemeinschaften, wo die Pfingstbewegung Fuß fassen konnte. Das war 1907 und dann kam es zu einer Erklärung, die vielleicht manche schon mal gehört haben. 1909 wurde die sogenannte Berliner Erklärung verfasst. Das klingt wie irgendein Staatsakt, ne? Versailler Vertrag, Berliner Erklärung, ist es nicht ganz. Die Berliner Erklärung ist eine Erklärung von 2 Organisationen. Einerseits vom Gnadauer Verband, also den Gemeinschaften, und andererseits von der Deutschen Evangelischen Allianz. Also diese beiden Organisationen, die waren federführend, die Berliner Erklärung zu schreiben. Und die Berliner Erklärung kann man tatsächlich so zusammenfassen. Es ist eine eindeutige Distanzierung und Verurteilung der Pfingstbewegung. Ich habe euch mal ein paar Auszüge mitgebracht. Also das ist ja nett, wenn ich euch erkläre, was die geschrieben haben. Es ist manchmal ein bisschen besser und wegweisender, wenn ich euch das mal vorlese. Es ist ein bisschen klein, hört einfach mal hin. Aber das ist... Das sind Auszüge aus dem Wortlaut der Berliner Erklärung. Dort schreiben die Verfasser Folgendes. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als ein solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen und so weiter treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon als dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Eine derartige Bewegung als von Gott geschenkt anzuerkennen, ist uns unmöglich. In Sonderheit aber ist die unbiblische Lehre vom sogenannten reinen Herzen, also das ist das, was ich gerade erklärt habe, man schafft es, sündlos zu leben. In Sonderheit ist diese unbiblische Lehre für viele Kreise verhängnisvoll und für die sogenannte Pfingstbewegung förderlich geworden. Die Irrlehre, dass das Herz in sich einen Zustand der Sündlosigkeit erreichen könne, hat schon viele Kinder Gottes unter den Fluch der Unaufrichtigkeit gegenüber der Sünde gebracht. Das ist relativ undiplomatisch, oder? Das sind harte Worte. Es ist tatsächlich die Verurteilung der Bewegung, und zwar grundsätzlich. Also man sagt, und das ist der Begriff, der sich so eingeprägt hat, die ganze Bewegung ist von unten. Also nicht von oben, nicht Gott gewirkt, nicht von Gott gegeben, sondern vom Teufel ausgehend. Das geschah 1909. Bemerkenswerterweise ist viele Jahre später Folgendes passiert. 1989 hat sich der Verband Evangelischer Freikirchen für diese Erklärung entschuldigt. Sie haben gesagt, das war zu pauschal, das war das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und wir entschuldigen uns bei den Pfingstkirchen dafür. Und 1996 hat die Evangelische Allianz, also die, die das 1909 geschrieben hat, gesagt, wir machen eine andere Erklärung, die Kasseler Erklärung. Und in der Kasseler Erklärung wird geregelt, wie gehen Pfingstgemeinden und wie gehen Evangelische Allianz miteinander um. Und das ist wesentlich friedvoller, als das 1909 war. Und da merkt ihr schon, die Spannung allein in den 2 historischen Momenten. Was ist denn jetzt richtig? Also ist 1909 besser oder ist 1996 besser oder was macht man damit? Aber so war es auf jeden Fall, das hat da stattgefunden. Deswegen ist 1909 ein wichtiges Datum. Nach 1909, lasst mich das nur noch kurz sagen, kam es zur Verselbstständigung von pfingstlerischen Gruppen. Es gab ab 1909 den Mülheimer Verband. 1946 wurde der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden gegründet und es gibt viele, viele freie Pfingstgemeinden. Jetzt habe ich ja nur von Pfingstgemeinden geredet bisher. Und das habe ich auch bewusst gemacht. Denn erst in den 60er und 70er Jahren kam es zur Entwicklung der charismatischen Bewegung. Und lasst mich euch mal den Hauptunterschied zwischen Pfingstgemeinde und charismatischer Bewegung erklären. Der Hauptunterschied ist eigentlich der, die charismatische Bewegung ist keine eigene Denomination oder Kirche, sondern es ist eine Ausbreitung innerhalb der bestehenden Kirchen. Also du findest Pfingstkirchen, du findest im Eigentlichen nicht charismatische Kirchen, sondern die charismatische Bewegung sagt nicht, wir gründen jetzt eine komplett neue Kirche, sondern wir nehmen Einfluss in bestehende Gemeinden. Und das Interessante ist folgendes, die charismatische Bewegung findest du überall. Findest du in der evangelischen Kirche, heißt dort Gemeindeerneuerung, findest du in der römisch-katholischen Kirche, findest du in Freikirchen, bei Baptisten, überall. Das heißt, das ist der große Unterschied. Die charismatische Bewegung ist innerhalb der bestehenden Kirchen aktiv, keine eigene Kirche. Und sie ist mit der Pfingstbewegung verwandt, aber von ihr zu unterscheiden. Also die charismatische Bewegung trennt sich von vielen Dingen, die da am Anfang geschehen sind. Also alles, was mit dem lauten Schreien zu tun hat, was mit Hinfallen zu tun hat. Auch Geistestaufe wird vorsichtiger angepackt, Zungenrede wird gesagt, muss nicht jeder Christ können. Also die sind wesentlich vorsichtiger, aber immer noch mit der Pfingstbewegung verwandt. Man kann es vielleicht so sagen, die charismatische Bewegung ist die evangelikale Form oder die evangelikalere Form der Pfingstbewegung, passt irgendwo besser dazu. Und diese Bewegung hatte aber noch mehr Einfluss als die Pfingstgemeinden. Tatsächlich ist eine Ausbreitung in fast allen Landes- und Freikirchen der Welt zu finden. Und wenn du jetzt noch denkst, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit, lass mich mal noch ein ganz großes Argument nennen. Heute, die charismatische Bewegung und die Pfingstgemeinden ist heute die weltweit größte christliche Gemeinschaft. Nur die römisch-katholische Kirche ist zahlenmäßig noch größer, aber auch die römisch-katholische Kirche wächst bei weitem nicht so sehr wie die charismatische Bewegung. Man schätzt heute momentan, dass 450 Millionen Christen zur charismatischen Bewegung gehören. In Deutschland schätzt man ungefähr 100.000 Christen und es ist eben die am meisten wachsende religiöse Bewegung in der Welt. Und da merkt ihr, man kann da nicht die Augen komplett davor zumachen, irgendwo hat das tatsächlich seine Berechtigung. Lass mich ganz kurz nur Gemeinden und zwei Ausbildungsstätten in Deutschland nennen. Weil das hilft mir immer, so ein bisschen das zuzuordnen. Gemeinden in Deutschland, die zur charismatischen Bewegung oder Pfingstgemeinden gehören, sind meistens irgendwo in diesen Sachen hier. Entweder Mülheimer Verband oder Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Die Volksmission entschiedener Christen hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die Gemeinde der Christen in Ekklesia, die Gemeinde Gottes und die Elim-Gemeinden. Das sind so die größten deutschen Verbände bzw. Zusammenschlüsse von charismatischen Gemeinden. Und Ausbildungsstätten in Deutschland gibt es hauptsächlich zwei, werdet ihr wahrscheinlich kennen. Das Theologische Seminar Beröa und das Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Das sind die größten und die einflussreichsten charismatischen Ausbildungsstätten in Deutschland. Das hilft mir immer ein bisschen, das einzuordnen. Und viele Christen in den bestehenden Kirchen. Das darf man eben nie vergessen, dass die Bewegung in vielen Kirchen innerhalb der Kirche ist und nicht nur immer in solchen Stichpunkten erfassbar ist. Das war mal so ganz grob und ganz schnell ein Schnelldurchgang durch die Geschichte. Ich versuche das immer in einem Fazit zusammenzufassen. Ich habe das mal so zusammengefasst. Die pfingstlerische und charismatische Bewegung ist eine relativ junge, aber rasant wachsende Bewegung. Die Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung war bisher vor allem durch Unverständnis, Polemik, Angst und Misstrauen gekennzeichnet auf beiden Seiten. Also denkt an die Berliner Erklärung, denkt auch an die charismatische Bewegung, wie sie oft über die anderen normalen Christen redet. Häufig ist da Polemik und Angst zu finden. Dass man sagt, oh, da traue ich mich nicht so richtig ran. Gibt es Fragen dazu? Verständnisfragen? Ich weiß nicht, ob man gegen Geschichte Einwände erheben kann, aber kann man vielleicht auch versuchen. Sehr gute Frage, wird die dritte Frage werden. Genau, ist die spannende Frage. Was ist eigentlich zwischendrin passiert? Was gibt es da kirchengeschichtlich? Gehe ich heute noch darauf ein. Sonst Fragen? Genau, es ist auf jeden Fall abgeflacht. Ich werde gleich darauf eingehen, was lehrt die charismatische Bewegung. Da merkt man, also um die Frage zu beantworten, kenne ich ihn? Ja, ich habe ihn mal überflogen. Kenne ich ihn im Sinne von, ich weiß genau, was passiert? Nein. Aber da ist vieles, was identisch ist, aber es gibt halt bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Betonungen, die du woanders nicht findest. Und jetzt Bad Grandersheim schreibt zum Beispiel selbst, sie verstehen sich als charismatische Ausbildungsstätte. Und da merkt man halt schon, dass es auch im Bekenntnis quasi mit drin ist. Ja. Das heißt, du merkst Unterschiede, aber keine komplett gravierenden, jetzt rein vom Lehrplan her. Okay, Leute, dann lasst uns doch weitergehen. Dritte Frage, die geht relativ schnell. Was lehrt die charismatische Bewegung? Ist aber eine wichtige Frage. Denn das ist wieder so, wie am Anfang, wo wir gefragt haben, was verstehst du unter charismatischer Bewegung? Irgendwie weiß man das, aber so richtig auch nicht genau. Und deswegen lasst mich mal damit beginnen, zum Großteil lehrt die charismatische Bewegung typisch evangelikale Lehre. Also wenn du charismatische Theologen liest, wenn du in charismatische Gemeinden schaust, merkst du, die vertreten ganz viele Dinge, die wir auch vertreten. Lasst mich nur ein paar Dinge nennen. Sie glauben an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und zwar genauso, wie wir das machen. Dreieinheit, alle drei Personen sind Gott, sie sind trotzdem voneinander zu unterscheiden. Die charismatische Bewegung hat eine Hochachtung vor der Bibel, lehnt die Bibelkritik ab. Ähnlich wie das in Anführungszeichen ein guter Evangelikaler halt macht. Das findest du dort auch und da werden keine Abstriche, was Bekenntnis angeht, gemacht. Bekehrung und Wiedergeburt wird als Anfang des christlichen Lebens gesehen, fast durchgehend Glaubenstaufe. Du findest wenig charismatische Gemeinden, die Kindertaufe oder Taufe überhaupt nicht betonen, sondern fast durchgehend Glaubenstaufe als Betonung. Betonung von Gemeinde und Mission, ganz stark. Wahrscheinlich sind sie da, ist das ein Punkt, wo sie am vorbildlichsten sind. Also Gemeinde und Mission und die Welt zu erreichen, wird ganz stark betont. Wiederkunft von Jesus wird erwartet und. Und das finde ich wichtig, erstmal wahrzunehmen. Es gibt viele Dinge, die tatsächlich gleich sind. Es gibt zwei große Unterschiede. Wenn du mich fragst, was lehrt die charismatische Bewegung, wenn du Bücher dazu studierst, wirst du immer auf zwei Punkte stoßen. Das erste ist folgendes, die Besonderheit der charismatischen Lehre ist die Lehre von der Taufe mit dem Heiligen Geist im Sinne einer zweiten Erfahrung. Was heißt das, die Lehre der Taufe vom Heiligen Geist im Sinne einer zweiten Erfahrung? Auch charismatische Gemeinden gehen davon aus, du bekommst den Heiligen Geist, wenn du wiedergeboren wirst. Wenn du zu Jesus findest, bekommst du den Heiligen Geist. Aber eine typisch charismatische Gemeinde lehrt eben, es gibt dann diese zweite Stufe. Es gibt diesen Schritt zu dem höheren Leben. Es gibt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und diese Taufe rüstet dich zum Leben für Gott aus, richtet dich zum Dienst für Gott aus. Es ist vergleichbar mit dem höheren christlichen Leben, mit der vollkommenen Heiligung. Und das findest du in fast allen charismatischen Gemeinden. Mit Abstrichen, manche betonen das weniger, andere betonen es mehr, da gibt es Unterschiede, aber es ist vom Anfang an eine eigentlich typische Lehre der Pfingstbewegung. Und eine zweite Besonderheit, es ist die Betonung und die Fokussierung auf die sogenannten Zeichengaben. Ihr werdet merken, Zeichengaben kommen hier vorne immer in Anführungsstrichen. Warum? Wenn du ein Bibelprogramm hast oder eine Konkordanz zu Hause und heute Abend nicht schlafen kannst, such mal nach Zeichengaben in deiner Bibel. Wirst du nicht finden. Das heißt, der Begriff Zeichengaben ist künstlich, ist im Nachhinein an die Bibel herangetragen, meint aber vor allem drei Dinge. Die Zungenrede, die Prophetie und die Heilungen. Warum nennt man die Dinge Zeichengaben? Weil sie eben nach außen hin sichtbar sind und weil sie irgendeinen wundersamen, zeichenhaften Charakter haben. Und eine charismatische Lehre ist gekennzeichnet davon, dass man sich darauf fokussiert, betont und das irgendwo zum Zentrum macht. Jetzt werdet ihr vielleicht erstaunt sein, dass das die Besonderheiten sind und dass der Besonderheiten schon alles sind. Es ist aber tatsächlich so. Wenn du guckst, was lehrt die charismatische Bewegung, dann ist das im Kern diese zwei Dinge. Und deswegen ziehe ich zwei Schlussfolgerungen daraus und dann können wir gerne darüber diskutieren oder Fragen beantworten. Aber ich ziehe die zwei Schlussfolgerungen daraus oder wir ziehen die daraus. Bei der Frage nach der charismatischen Bewegung geht es primär um die theologischen Besonderheiten der pfingstlerischen und charismatischen Lehre, also Geistestaufe und Zeichengaben. Nicht um eine Gottesdienstform, eine Musikrichtung, die stärkere Betonung der emotionalen Ebene des Menschen oder einen bestimmten Frömmigkeitsstil. Und das finden wir tatsächlich wichtig, wenn wir über charismatische Bewegung nachdenken, auch wie wir das in Detmold Nord leben wollen, dass wir uns bewusst sind, wir reden nicht um die Liedauswahl. Wir reden auch nicht darum, ob man emotionaler glauben sollte oder weniger emotionaler glauben sollte. Wir reden auch nicht darum, wie ein Gottesdienst ablaufen sollte. Weil das ist nicht die Unterscheidung, sondern das, worum es im Kern geht, sind diese beiden Dinge. Versteht mich nicht falsch, wir können über alles andere reden. Wir müssen sogar über alles andere reden. Nur, wir sollten aufpassen, das nicht zu vermischen mit der Frage oder mit dem Angstbegriff charismatische Bewegung, weil das geschichtlich und von dem, was sie vertreten, eben nur bedingt damit zusammenhängt. Das ist das erste Fazit. Und das zweite Fazit ist folgendes. Die vorhandenen Unterschiede zwischen typisch evangelikalen und charismatischen Gemeinden sollten nicht über die Gemeinsamkeiten hinwegtäuschen. Versteht ihr, was wir damit aussagen wollen? Ja, es gibt Unterschiede. Aber liebe Leute, lasst uns nicht so damit umgehen, als ob es keine Gemeinsamkeiten gäbe und als ob die Gemeinsamkeiten nicht relativ groß sind. Wenn man guckt, was eine typisch charismatische Gemeinde in Übereinstimmung mit einer typisch evangelikalen Gemeinde lehrt, sind das viele Dinge, die Evangelikale auszeichnen. Deswegen, die Unterschiede, die vorhanden sind, sollten aber nicht über die Gemeinsamkeiten hinwegtäuschen. Gibt es Fragen dazu? Das ist immer alles zusammengefasst, es ist auch relativ schnell, aber wir wollen ja kein ganzes Jahr darüber reden. Martin. Ein typisch charismatischer würde dir jetzt wahrscheinlich antworten, die wird nicht ausgeübt, sondern die geschieht über dir, die passiert mit dir und äußert sich, wenn es ganz typisch pfingstlerisch und charismatisch ist, darin, dass du in Zungen redest. Also man würde nicht sagen, ich muss etwas tun, da würde man sich danach sehnen, sondern es passiert mit dir, weil du dich so sehr nach dem Wirken des Heiligen Geistes sehnst, dass der Heilige Geist, du dann mit Heiligen Geist getauft wirst und sich das dann in den Dingen äußert. Das ist vor allem am Anfang der Bewegung so betont worden. Heute rückt man davon ein bisschen ab, sieht es ein bisschen differenzierter, aber das findest du heute auch noch. Und das ist das ganz typische Merkmal. Also man merkt da schon, das ist eine gute Frage, aber man merkt da schon, dass es schwierig zu fassen ist, was aber auch für die Vertreter kein Problem ist, weil es eben was Geistliches ist, was passiert und nichts, was du erklären kannst, musst und sollst. Aber genau, wenn du in Zungen redest, dann weißt du auf jeden Fall, du hast die Geistestaufe erfahren. Sonst noch Fragen? Auch da wieder ist es so, am Anfang ganz hundertprozentig ja, dass man gesagt hat, wenn du nicht in Zungen redest und deswegen auch alle Christen müssen in Zungen reden, weil das ist ja ein Zeichen der höheren Heiligung. Heute wird man auch das wieder ein bisschen vorsichtiger formulieren, aber vom Prinzip her ist das die Konsequenz der Lehre. Genau. Ja. Würden Sie nicht mit diesen Begriffen sagen? Weil erlernen klingt schon wieder viel zu menschlich. Was willst du da erlernen? Sondern ähnlich wie das, was ich Martin gesagt habe, es passiert und dann kannst du es einfach. Spannend wäre jetzt, die Praxis mal zu gucken, ob das nicht doch ein bisschen, genau, ob es nicht doch ein bisschen mehr Erlernen ist, als man es zugibt. Deswegen würde man es, glaube ich, nicht so sagen, aber da könnte man Fragezeichen ansetzen. Ja. Kerstin? kommen wir noch drauf. Ich bin stolz auf euch. Das ist genau die richtige Frage. Es sind hauptsächlich Zungenrede, Prophetie und Heilungen. Genau. Ja. Ihr seid so gut. Ganz spannende Frage. Müssen wir klären, werden wir klären? Also klären, so wie wir meinen, die biblischen Texte verstehen, wie sie verstanden werden wollen. Aber genau, ist eine spannende Frage und auch eine umstrittene Frage. Kommen wir aber dazu. Okay. Also, das mal als Hinführung im Sinne noch die erste Frage, was ist die charismatische Bewegung? Die Geschichte hilft ein bisschen und die typische Lehre hilft da auch ein bisschen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die Gustav schon angedeutet hat. Und das war für mich spannend, in dem Sommer mal ein bisschen zu studieren. Wie standen die Generationen vor uns zu den Fragen der Geistestaufe und der Zeichengaben? Also wir kommen noch zur Bibel, ne? Versteht das nicht falsch. Aber das sind interessante Fragen, die uns dahin führen. Und das fand ich spannend. Was haben denn die Generationen vor uns zu diesen Fragen gedacht? Weil wir denken immer, wir sind die Krone der Schöpfung jetzt im 21. Jahrhundert und das andere war halt alles eine Entwicklung, aber so ist es nicht. Und ich habe das mal so gemacht, ich habe 5 allgemeine Beobachtungen formuliert, die das ein bisschen deutlich machen. Ich nenne sie immer und dann erkläre ich sie. Allgemeine Beobachtungen und wirklich, es sind nur allgemeine Beobachtungen. Wenn ihr da mehr Literatur wollt, könnt ihr mich gerne hinterher ansprechen. Erstens, Zungenrede, Prophetie und Heilungen gab es durch die Kirchengeschichte hindurch, allerdings meist nur als Randerscheinungen der weltweiten Kirche Jesu Christi. Lasst mich nochmal lesen. Zungenrede, Prophetie und Heilungen gab es durch die Kirchengeschichte hindurch, allerdings meist nur als Randerscheinungen der weltweiten Kirche Jesu Christi. Wenn du in die Kirchengeschichte schaust und guckst mal, wo wurde der Heilige Geist vergleichbar stark betont wie jetzt in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, findest du Gruppen. Das fängt an bei den Montanisten, war eine Gruppe im 2. Jahrhundert, ist dann vor allem bei den radikalen Täufern im 16. Jahrhundert, bei den Quäkern im 17. Jahrhundert, also Täufer war ja vor allem Deutschland und Schweiz, Quäker vor allem England und Amerika vorhanden. Du findest also Gruppen, die den Heiligen Geist sehr stark betont haben. Wenn du schaust, wo kam Zungenrede vor, auch da bei den radikalen Täufern in Deutschland und Schweiz hast du deutliche Texte, die das beschreiben. Die Hugenotten und Janseniten in Frankreich, also 16. bis 17. Jahrhundert, auch da kommt das vor. Und natürlich gibt es vereinzelte Wunderberichte durch die Kirchengeschichte hindurch. Also wenn du kannst ja endlos Kirchengeschichte lesen. Und da findest du immer wieder vereinzelte Wunderberichte. Aber diese Phänomene spielten nie eine so vorherrschende Rolle wie heute in der charismatischen Bewegung. Und deswegen habe ich das so formuliert. Also du findest sie, aber eben meist nur als Randerscheinung. Also wenn du die ganze Kirche Jesu Christi siehst, die weltweite Christenheit, dann hattest du es nie in diesem Ausmaß wie jetzt. Wenn du von den 450 Millionen ausgehst, die sich dazu zählen, dann ist es tatsächlich was Besonderes. Erste Beobachtung. Fragen können wir auch gleich machen. Zweite Beobachtung, die Fragen nach Geistestaufe, Zungenrede, Prophetie und Heilung wurden viel sachlicher und nüchterner als heute diskutiert. Leute, das ist wirklich ein Genuss. Nee, für mich war es ein Genuss, mal Kirchenväter über diese Fragen zu lesen. Warum? Weil ich feststelle, das ist sehr sachlich und nüchtern. Also die Kirchenväter gehen selbstverständlich davon aus, Zungenrede, Prophetie und Heilung sind 3 von vielen Geistesgaben, die es im Neuen Testament gibt. Da wird auch nicht diskutiert, haben die aufgehört oder haben die nicht aufgehört, werden die missbraucht oder werden die nicht missbraucht, sondern die biblischen Texte werden genommen und genauso nüchtern und sachlich ausgelegt wie alle anderen Gaben auch. Wenn ihr in heutige Literatur schaut, seht ihr, also du hast Geistesgaben in irgendeiner systematischen Theologie, dann hast du keine Ahnung, pro Geistesgabe eine Seite als Beispiel. Und dann kommst du zu diesem Thema und dann kannst du 20, 30, 40 Seiten lesen, weil es eben so umstritten ist und weil es auch so emotional diskutiert wird. Das finde ich vorbildhaft, zu sagen, vielleicht hängen wir die Frage ein bisschen zu hoch in unserer heutigen Zeit und drehen uns nur um diese Frage. 2000 Jahre Kirchengeschichte hat das nüchterner und sachlicher betrachtet. Dritte Beobachtung, die Taufe mit dem Heiligen Geist wurde nahezu ausschließlich mit der Wiedergeburt gleichgesetzt. Wenn du in den 2000 Jahren Kirchengeschichte versuchst, jemanden zu finden, der sagt, es gibt eine Geistestaufe nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, irgendwann später, wirst du ganz, 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 ganz lange suchen, bis du bei der Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert bist. Also das heißt, dass man da gesagt hat, Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung, findest du eigentlich im Großteil der Kirchengeschichte überhaupt nicht. Vierte Beobachtung, lohnt sich zu merken, wenn wir an die Frage kommen, was Zungen- und Sprachenrede genau ist. Die Zungen- bzw. Sprachenrede wurde fast ausschließlich als das Reden in anderen, grundsätzlich bekannten Sprachen verstanden. Also das war die Frage von Thomas. Die Frage bei Sprachenrede ist es eine Sprache, die irgendjemand kennt, also eine menschliche Sprache, die ich aber nicht gelernt habe, aber dann reden kann? Oder ist es eine Sprache, so wie Paulus das in 1. Korinther 13 sagt, die Sprache der Engel, das heißt eine Sprache, die überhaupt nicht menschlich ist, irgendeine übernatürliche, übermenschliche Sprache. Und da fällt einfach nur auf, die meisten Leute in der Kirchengeschichte sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, es ist eine menschliche Sprache, aber der Betreffende hat sie eben nicht gelernt und die Gabe ist genau die, dass er sie trotzdem sprechen kann. Das können wir uns einfach merken. Letzte Beobachtung, auch interessant, unter Prophetie und Weissagung wurde vor allem die prophetische Auslegung der Schrift verstanden, nicht eine Prophetie im Sinne der alttestamentlichen Propheten. Also die Kirchenväter, wenn sie von der Gabe der Prophetie, wenn sie diese Texte ausgelegt haben, haben sie es meist so verstanden, dass die Gabe der Prophetie heißt, ich kann das Wort angemessen und aktuell in eine Situation hinein auslegen. Nicht, ich lege die Bibel beiseite und bin wie ein alttestamentlicher Prophet und sage, dies ist, was der Herr gesprochen hat und verkündige das dann. Ob das richtig biblisch ist oder nicht, sei dahingestellt, aber so haben sie das verstanden. Das heißt, wie standen die Generationen vor uns zu den Fragen, würde ich mal so zusammenfassen. Bei der Generation vor uns standen die Fragen nach Geistestaufe, Zungenrede, Prophetie und Heilung nicht so sehr im Zentrum und wurden auch nicht so kämpferisch diskutiert, wie das heute geschieht. Gleichzeitig fällt auf, dass unter Sprachenrede fast ausschließlich das Reden in anderen, grundsätzlich bekannten Sprachen und unter Prophetie vor allem die Auslegung der Heiligen Schrift verstanden wurde. Ihr merkt, das sind nur ganz grob Pinselstriche. Aber das sind so die fünf Beobachtungen, die am auffälligsten sind, wenn man sich fragt, was haben die Generationen vor uns gedacht und wie haben sie gelebt. Gibt es Fragen dazu? Kirchengeschichte, wie haben Sie das verstanden, gelebt, Unterschiede zu heute? Ich dachte, ihr seid alle Kirchengeschichtsfans. Nein. Ja, aber das ist spannend, da auch mal reinzuschauen. Genau, das hilft als Hintergrundinformation und das war alles so ein bisschen hinlaufen, was noch nicht biblisch ist. Jetzt kommen wir mal zu den spannenden Fragen, wo wir wirklich die Bibel aufschlagen müssen. Aber es hilft uns, das ausgewogen zu tun, wenn wir auch sowas im Hinterkopf haben, wie die Leute vor uns das gesehen haben. Deswegen, fünfte Frage, und da sind wir tatsächlich direkt in der Lehre der charismatischen Bewegung. Lehrt die Bibel die Möglichkeit einer vollkommenen Heiligung hier auf der Erde? Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, das war der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wollen wir mit charismatischer Bewegung umgehen, wie wollen wir sie in Detmold dort leben, müssen wir bei der Frage anfangen, wo auch die ganze Bewegung angefangen hat. Und ihr werdet merken, die Frage hat nicht nur was mit charismatischer Bewegung zu tun. Viele Irrlehren entstehen an dieser Frage und der falschen Beantwortung. Vielleicht werdet ihr euch fragen, habe ich auch noch nie gehört. Wie kommt man denn da drauf? Ist doch völlig klar, dass das nicht so ist. Ich nenne euch nochmal die Definition, was versteht man unter vollkommener Heiligung? Und dann lese ich mit euch einfach ein paar Bibelstellen, die wirklich gute Argumente dafür sind. Wirklich gute Argumente. Aber damit wir nochmal vor Augen haben, worüber wir eigentlich reden, ihr merkt schon, ne? Lehre kann ich nicht abstellen. Lasst mich einfach nochmal lesen, wie man das definiert, die vollkommene Heiligung. Die Lehre der vollkommenen Heiligung vertritt die Ansicht, dass ein Christ hier auf der Erde einen Status erreichen kann, wo er nicht mehr sündigt. Obwohl er theoretisch noch sündigen könnte und obwohl er noch grundsätzlich versuchbar ist, wird er nicht mehr sündigen und sich von allem Bösen fernhalten. Manchmal findet man auch den Begriff Perfektionismus dafür. Warum? Weil es möglich ist, perfekt, also vollkommen zu leben auf dieser Erde. So, Bibel aufschlagen. Ich nenne euch ein paar gute Argumente dafür, so wie das meistens begründet wird. Und ich mache das anhand und allein anhand von Bibelstellen. Als erste Stelle, die meistens genannt wird, ist ein Vers aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt überlege ich, wie vollkommen ist denn mein himmlischer Vater? Ja, wehe einer von euch sagt, er hat irgendwo eine Sünde oder irgendwas Sündhaftes an sich. Nein, er ist absolut vollkommen. Und jetzt kommt Jesus auf diese Erde und sagt, ihr sollt so vollkommen sein. Also es ist auch noch näher bestimmt. Genau so, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Eine zweite Stelle. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ein Wunsch von Paulus, ein Gebet von Paulus, aber guckt mal, um was betet Paulus? Paulus betet darum, vollständig, also vollkommen, möge euer Geist und eure Seele untadelig bewahrt werden. Also ohne Fehl, ohne Sünde, bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Sagt Paulus, wir wollen das jetzt, heute, hier, auf dieser Erde. Wenn du noch nicht überzeugt bist, der nächste Vers wird dich überzeugen. 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ist relativ knapp, relativ einfach und auch relativ klar. Lass mich noch zwei Verse lesen. Epheser 4, Vers 11 bis 13. Und er hat die einen als Apostel, interessant, wir reden hier über das, was Gott gegeben hat, als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Ja, was ist denn die volle Reife Christi? Christus war sündlos. Christus war vollkommen geheiligt. Und das Ziel von jedem Gemeindedienst, sagt Paulus hier, ist das, dass wir genau dorthin gelangen. Und ein letzter Vers, Hebräer 13, Vers 20, lasst mich nur die ersten Worte lesen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unser Herr Jesus Christus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut und so weiter. Aber ihr merkt, alles Bibelstellen, wo man sagt, ja, das ist nachvollziehbar. Das ist auch logisch, dass man als Christ ohne Sünde leben soll, und zwar hier auf dieser Erde. 1. Johannes 3, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Man muss als Theologe eines lernen. Den meisten Satz, den man sagt, ist folgendes. Ja, aber es ist ganz oft so, wenn du Bibel ausliegst, wenn du eine Frage diskutierst, dass viel Richtiges in dem ist, aber dass immer noch ein zweiter Schritt zu bedenken ist. Und so ist das hier auch. Natürlich ist das so. Und ich werde jetzt nicht anfangen zu versuchen, die Bibelstellen irgendwie umzuinterpretieren. Aber wichtig ist eben, dass man auch die anderen Bibelstellen mit in Betracht zieht. Jetzt guckt mal. 1. Johannes 3, Vers 6 hatten wir gerade gelesen. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Johannes schreibt im gleichen Brief Folgendes. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also Johannes sagt, wenn du sagst, Stephanus, du hast nicht gesündigt, dann machst du letztlich Gott zum Lügner und du betrügst dich selbst. Römer 7. Manche wissen, dass es umstritten, ob das von einem Christ spricht oder nicht von einem Christ spricht. Vor vielen, vielen Jahren habe ich meine Predigt darüber hier gehalten und begründet, warum ich meine, es spricht von einem Christen. Aber Paulus schreibt dort in Vers 18 Folgendes. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Und merkt ihr, das ist die Heiligungsbewegung. Ich möchte heilig leben, aber ich merke, ich krieg's nicht immer hin. Jakobus 3, Vers 2. Denn wir alle fallen, man kann auch übersetzen, wir alle sündigen oft. Philipper 3, Vers 12. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Und ein letzter Vers. Was sagt Jesus, wie sollen wir beten? Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. So erstaunlich. Wenn Jesus meinen würde, Stephanus, das Ziel und das, was du auch schaffst, ist irgendwann ohne Sünde zu leben. Warum soll ich dann Tag für Tag beten, vergib mir meine Schuld? Jesus rechnet irgendwo damit, dass ich immer noch fallen werde. Und ihr merkt es, wir haben die Bibelstellen und wir haben die Bibelstellen. Und jetzt ist es halt oft so, entscheide dich für eine Seite und such dir raus, was du glauben willst. Nein, das ist die Gefahr dabei, dass man nur die einen Verse zitiert oder nur die anderen zitiert. Beide oder die vielen, beide Seiten stehen in deiner Bibel. Und deswegen ist ein was wichtig und das ist eben jetzt der Punkt, wo viele Irrlehren entstehen. Die vollkommene Heiligung, alle Bibelstellen, die ich am Anfang gelesen habe, sind natürlich das Ziel vom Leben als Christ. Wenn du mir sagst, Stephanus, ich will gar nicht vollkommen heilig leben, Stephanus, ja, nimm das nicht ganz so ernst, dann hätte ich mehr als Bauchschmerzen. Natürlich muss es unser Ziel sein, vollkommen heilig und sündlos zu leben. Aber das Ziel ist eben erst erreicht, wenn wir einmal bei Jesus sein werden. Irgendjemand hat sich mal diese Grafik ausgedacht, die ich sehr, sehr hilfreich finde. Es gibt im Grunde genommen drei Phasen der Heiligung. Es gibt die grundsätzliche Heiligung, das ist das, was ihr bei 1 seht. Man springt vom Status des Nichtchristen, vom Sklaven der Sünde, durch die Wiedergeburt. Man wird geheiligt und wird ein geheiligter neuer Mensch. So beginnt das Leben als Christ. Nur wenn ich nur diesen Punkt betone, vergesse ich, nein, das Leben als Christ geht weiter. Und es gibt einen lebenslangen Prozess der Heiligung. Und das ist hier diese Linie nach oben. Und da seht ihr, da geht es mal hoch, da geht es mal runter, da geht es vielleicht auch mal 2, 3, 4 Monate runter. Die Richtung ist aber grundsätzlich nach oben. Aber das ist eben dazugehörend unbedingt, dass es einen Prozess gibt, in dem ich heiliger werde. Luther hat es ja mal so gesagt, wir als Gläubige sind Gerechte und Sünder zugleich. Ja, du bist gerecht. Du bist gerecht gesprochen, du bist geheiligt und du sollst sündlos leben, aber du und ich, wir sind auf dem Weg. Und das, was die Heiligungsbewegung und die charismatische Bewegung nicht genügend berücksichtigt, ist das Letzte. Das Drittens. Vollkommen heilig, vollkommen sündlos, vollkommen ohne Fehler werden wir erst sein, wenn wir sterben und bei Jesus sein werden. Wenn wir unseren neuen Leib bekommen werden, wenn wir so sein werden, wie Jesus ist. Guckt mal, 1. Johannes 3, Vers 2 fasst es für mich besser zusammen als jeder andere Vers. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt. Wir sind Kinder Gottes. Du bist jetzt gerechtfertigt, freigesprochen, dir ist vergeben worden, du bist geheiligt, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jesus lebt jetzt in dir. Aber dann schreibt Johannes weiter, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also merkt ihr, ihr seid jetzt schon Kinder Gottes, ich bin jetzt schon Kind Gottes, aber vollendet, so wie Jesus, werde ich erst sein, wann? Wenn ich ihn sehen werde. Und deswegen ist diese Grafik wirklich wichtig. Wenn man das falsch versteht, dann landet man bei der Irrlehre der vollkommenen Heiligung. Man landet auch bei der Irrlehre der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit hat ihren Grund dahin, weil man sagt, komm, du bist jetzt Christ geworden und wehe, es geht bei dir ein kleines Stück bergabwärts. Wehe, du sündigst, wehe, du bist nicht hundertprozentig in jedem Moment deines Lebens dabei, dann bist du ja kein Christ. Nein. Das ist auch der Grund für die Irrlehre der Weltlichkeit. Wenn jemand sagt, ach komm Stephanus, ich bin Christ geworden, wenn ich bei Jesus bin, dann kannst du mir sagen, lebe heilig. Wenn ich bei Jesus bin, dann kannst du sagen, das ist aber falsch in deinem Leben. Ist genauso falsch. Ihr merkt also, beides muss irgendwo in Ausgewogenheit bleiben. Beides gehört zusammen. Ich bin jetzt schon grundsätzlich heilig gemacht. Das Ziel ist es, sündlos zu leben. Aber lasst uns nicht vergessen, vollendet wird das erst sein, wenn wir bei Jesus sind. Deswegen, als Fazit würden wir so formulieren, die vollkommene Heiligung ist der Standard und das Ziel des christlichen Lebens, nicht die Wirklichkeit, zumindest noch nicht. Die Lehre der vollkommenen Heiligung hier auf dieser Erde widerspricht dem Gesang Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Also wir glauben, dass man das sehr deutlich anhand der ganzen Heiligen Schrift deutlich machen kann, wenn du nur diese Seite betonst und sagst, es ist möglich, vollkommen heilig zu leben, dann widerspricht das dem Gesamtzeugnis der Bibel. Habt ihr verstanden den Weg dahin, die beiden Seiten? Das ist wirklich wichtig, das in Ausgewogenheit zu betrachten. Gibt es Fragen zu der Frage, zu dem Thema? Vollkommene Heiligung hier auf der Erde, Heiligung vollendet, wenn wir bei Jesus sein werden. Ich fürchte, ich rede euch tot. Das ist nicht mein Anliegen. Auch wenn du vielleicht sagen würdest, ja gut, wenn ich jetzt als Christ sterbe, dann werde ich ja vollkommen geheiligt. Das ist auch keine gute Motivation. Ist relativ klar. Ne? Wir sind ja auch froh darüber, dass ihr aus unserer Wahrnehmung hier gute Lehre in der Gemeinde kriegt und auch das schon ausgewogen irgendwo betrachtet wurde. Jakobus 3, Vers 2. Genau. Ich gucke auf die Uhr, es ist 8:30. Folgendes. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche, ich sage euch auch noch, welche Fragen behandeln, aber wenn es nach mir geht, würde ich gerne noch eine Frage mit euch machen. Ich nenne euch die Frage, dann sage ich euch die geschätzte Zeit, wie lange wir brauchen, und dann dürft ihr entscheiden, so sind wir, ob wir das heute oder nächste Woche machen. Pass auf, folgende Frage, sechstens, lehrt die Bibel die Geistestaufe im Sinne einer zweiten Erfahrung? Das war ja die eine große Lehre. Wie ist das denn? Und auch da wirst du vielleicht sagen, lasst mich euch das ein bisschen schmackhaft machen. Vielleicht wirst du sagen, ja vollkommen klar, natürlich lehrt sie das nicht. Es ist nicht immer ganz so einfach. Auch da gibt es gute Argumente. Passt auf, ich schätze, weil ich ein ganz guter Realist bin, wir bräuchten vielleicht 20 Minuten für die Frage. Die ist nicht ganz einfach. Das heißt, wir wären 8:50 fertig. Ich würde es gerne noch machen, weil ich sage euch mal, nee, das sage ich euch am Ende, welche Frage wir das nächste Mal machen. Wäre das in Ordnung? Wollen wir das machen? Genau. Weil es ist ja so gedacht, und da wünschen wir uns wirklich viel Zeit am Ende. Am Ende, wenn wir die 10 Fragen durch sind, wollen wir ja konkret drüber reden. Was heißt das jetzt für uns in Detmold Nord? Und da wäre es schade, wenn alle schon so müde sind, alle schon so fertig sind nächste Woche, dass da keiner mehr Gedanken dafür hat. Also, ich verspreche euch, wir schaffen das in der Zeit. Lehrt die Bibel die Geistestaufe im Sinne einer zweiten Erfahrung? Lasst mich mal erklären, wie wird das von den charismatischen Theologen begründet, beziehungsweise erstmal erklären, was vollkommen klar ist. Vollkommen klar und eindeutig ist, die Bibel lehrt eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz deutlich. Da gehe ich jetzt auch nicht lange drauf ein, nenne euch nur mal die Bibelstellen. Matthäus 3, Vers 11, Markus 1, Vers 8, Lukas 3, Vers 16, ist Johannes der Täufer. Und das sind ja die bekannten Stellen. Ne? Ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Ganz ähnlich sagt Johannes 1, Vers 33, er lässt das Feuer weg, sondern dort steht, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Also die Evangelien sprechen von einer Taufe mit dem Heiligen Geist im Blick auf den kommenden Jesus. Jesus selbst spricht davon. Guckt mal, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Jesus sagt, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Bezieht sich auf das, was Johannes gesagt hat. Apostelgeschichte 11 beschreibt das dann, da schaut Petrus zurück und sagt, ja, das ist tatsächlich so geschehen. Und es gibt eine Stelle und nur eine einzige Stelle, außer in Evangelien und Apostelgeschichte, die von der Taufe mit dem Heiligen Geist spricht. Und das ist 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, aber ihr seht, dass das eindeutig dazugehört, weil hier steht, denn in einen Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also auch da, wir sind mit dem Heiligen Geist getauft worden. Wenn du jetzt jemanden aus der charismatischen Bewegung fragen würdest, lehrt die Bibel eine Geistestaufe im Sinne einer zweiten Erfahrung? Also es geht jetzt nicht darum, lehrt die Bibel eine Geistestaufe, das macht sie. Aber sagt die Bibel, die Geistestaufe ist ein Schritt nach der Bekehrung, ist der Schritt zum höheren geistlichen Leben. Dann würde ein charismatischer Theologe sagen, auf jeden Fall, natürlich. Und weil ich ja bibeltreu bin, ich zeige dir jetzt auch, warum das so ist. Und ich zeige euch jetzt, warum man das so begründet, beziehungsweise wie man das so begründet. Man begründet es hauptsächlich mit einem Muster, was sich häufig in der Bibel findet. Es ist das Muster, damit beginnt der Pfingstereignisse in Apostelgeschichte 1 und 2. Ich denke, ihr habt das alle relativ gut vor Augen, was zu Pfingsten passiert. Vor Pfingsten ist Folgendes passiert. In Johannes 20, Vers 22, da sagt Jesus, beziehungsweise da schreibt der Verfasser, und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Also schon in den Evangelien, schon vor Tod und Auferstehung von Jesus, empfangen die Jünger den Heiligen Geist. Und jetzt sagt ein charismatischer Theologe, ja, was ist denn Geistempfang? Da wirst du gläubig. Hat er recht. Wenn du gläubig wirst, bekommst du den Heiligen Geist. Also sagt man, da und spätestens da waren die Jünger gläubig, wurden wiedergeboren. Und dann liest man weiter und stellt fest, erstaunlich, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, beziehungsweise in Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Versteht ihr das Argument? Also Johannes 20, die Jünger sind gläubig geworden und dann sagt Jesus selbst, jetzt wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Das ist zukünftig. Das heißt, man schlussfolgert hieraus drei Sachen. Erstens, die Geistestaufe und Wiedergeburt sind zwei getrennte Dinge. Zweitens, Geistestaufe wird durch Sprachenrede begleitet. Warum schlussfolgert man das? Weil das ja Apostelgeschichte 2 beschreibt. Apostelgeschichte 2, die Pfingstereignisse, geht ja im Zusammenhang mit Sprachenrede einher. Und man schlussfolgert, die Geistestaufe ist die Bevollmächtigung für den Dienst. Weil Jesus ja hier sagt, wartet auf den Heiligen Geist, bis ihr getauft werdet, und dann könnt ihr meine Zeugen sein. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist ähnlich. Es ist nämlich das Muster bei den Christen in Samaria. Es ist in Apostelgeschichte 11. Lasst mich auch dort nur kurz den Text an die Wand werfen und euch erklären, wie man argumentiert. In Apostelgeschichte 8 wird Folgendes beschrieben über die Christen in Samaria. Es fängt damit an, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen. So fängt der Text an. Die Christen in Samaria hören von Philippus das Evangelium, sie glaubten und lassen sich taufen. Also hundertprozentig, dort wurden sie wiedergeboren. Und jetzt passiert aber was Folgendes am Ende des Textes. Das geht dann hier ein bisschen weiter. Auch Simon selbst glaubte, dass als er getauft war, hielt er sich zu Philippus und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also merkt ihr, Anfang des Textes, sie glaubten, sie ließen sich taufen. Und dann kommen erst die Apostel, müssen die Hände auflegen und erst dann, sagt der Text, empfangen die Christen den Heiligen Geist. Und auch da ist relativ plausibel, dass man sagt, kommt, Geistestaufe und Wiedergeburt sind zwei getrennte Ereignisse. Ein drittes Muster, und das wird euch nicht überraschen, ist es das gleiche Muster, nur andere Personen. Das Muster bei Cornelius bzw. den Heiden in Apostelgeschichte 10. Auch da ist es so, dass der Text wieder zwei verschiedene Sachen sagt. Anfang in Vers 1, ein Mann aber in Caesarea mit dem Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem Haus, der dem Volk viele Almosen gab und allzeit zu Gott betete. Also hier sagt man, er war fromm, er war gottesfürchtig, offensichtlich schon gläubig. Dieser Mann Cornelius, und dann passiert die ganze Geschichte mit dem Tuch rein und unrein, Und dann am Ende des Kapitels liest du in Vers 44 und folgende, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Merkt ihr? Gläubiger Mann Cornelius. Und dann, als Petrus das alles durchlebt hat und so weiter, am Ende kommt der Heilige Geist. Also auch hier, Schlussfolgerung, sind zwei getrennte Ereignisse. Und auch hier sagt man wieder, guckt mal, der Text sagt Sprachenrede. Also gehört Sprachenrede doch offensichtlich zur Geistestaufe dazu. Und ein letztes Argument. Es ist wieder ein Muster und es ist wieder die Apostelgeschichte. Die Muster bei den Jüngern in Ephesus. Ich weiß nicht, ob ihr Apostelgeschichte 19 schon mal gelesen habt. Das ist ein interessanter Text. Da geht es eben darum, dass Paulus zu Jüngern in Ephesus kommt und fragt, worauf sie denn getauft worden sind und ob sie den Heiligen Geist schon bekommen haben. Und die Jünger sagen, nein, wir haben den Heiligen Geist überhaupt nicht bekommen. Wir wissen nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann ist das so ähnlich, wie das bisher auch war hier am Ende. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und jetzt sagt man, bitte. Ich habe ja mal in Mathe gelernt, ne? Wenn man so eine lange Aufgabe macht, schreibst du 4 Buchstaben drunter. W, Z, B, W. Also so habe ich das gelernt. Was zu beweisen war. Das sagt doch eindeutig, Geistestaufe ist etwas nach der Wiedergeburt. Lasst mich ganz kurz sagen, was die Folge davon ist. Nur damit wir die Brisanz der Frage verstehen. Die Folge der Lehre von der Geistestaufe als zweite Erfahrung ist die, dass die Kirche Jesu Christi in 2 Klassen aufgeteilt wird. Denn wenn das so ist, dann ist es tatsächlich so, unter uns gibt es jetzt die ganz normalen Christen und es gibt halt die geistgetauften Christen. Also ihr merkt, das sind dann 2 Klassen. Und das Problem für mich selbst wird folgendes, der einzelne Christ, also ich und du, der einzelne Christ kann sich nie wirklich sicher sein, dass er die volle Bevollmächtigung bzw. die Gemeinschaft, die volle Gemeinschaft mit Gott hat. Also woher weiß ich denn, Frage von Martin vorhin, woher weiß ich denn jetzt, ob ich mit dem Geist getauft bin? Woher weiß ich denn, ob ich jetzt wirklich für den Dienst ausgerüstet bin? Woher weiß ich denn, ob ich wirklich die ganze Gemeinschaft mit Gott habe? Kann ich letztlich nicht wirklich und hundertprozentig sagen. Was machen wir damit? Folgendes machen wir damit. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, ich habe euch schon gesagt, im Neuen Testament, kommt nur an einer einzigen Stelle in den Briefen vor. Sie wird immer nur im Blick auf Jesus erwähnt in den Evangelien, von Jesus kurz erwähnt in der Apostelgeschichte, also nie erklärt, außer in einem Text in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Das ist der einzige Text, der deutlich macht, was ist eigentlich die biblische Lehre mit der Taufe von dem Heiligen Geist. Lasst mich den Text kurz lesen und dann 4 Beobachtungen machen. Paulus schreibt dort, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist der einzige Text, den Paulus nimmt und erklärt, was ist denn jetzt eigentlich die Geistestaufe. 4 kurze Beobachtungen. Erste Beobachtung, 1. Korinther 12, Vers 13 spricht eindeutig von der Geistestaufe. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das denn für eine Beobachtung? Wenn du eine Lutherbibel hast oder wenn du eine Einheitsübersetzung oder eine Schlachterübersetzung hast, wirst du merken, Vers 13 ist dort unterschiedlich übersetzt. Hier, das ist Elberfelder, steht, denn in einem Geist sind wir getauft worden. Luther, Einheit und Schlachter übersetzt, denn durch einen Geist sind wir getauft worden. Und das ist jetzt so, charismatische Theologen sagen, siehst du Stephanus, die Stelle hat gar nichts mit Geistestaufe zu tun. Sie spricht nicht davon, dass wir mit dem Heiligen Geist, in dem Heiligen Geist getauft werden. Sie spricht davon, dass der Heilige Geist tauft. Das ist aber höchst unplausibel. Hier wird genau die gleiche Formulierung verwendet, wie Jesus vorneweg verwendet in den Evangelien. Und vor allem der letzte Vers macht das ja ganz deutlich. Guckt mal. Es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getauft worden. Also du kannst hier auch mit durch übersetzen. Am Ende steht trotzdem, du wirst mit dem Heiligen Geist getauft und nicht durch den Heiligen Geist getauft. Wenn du nicht ganz das Argument verstehst, dann ist das völlig in Ordnung. Die Theologen sind manchmal so und diskutieren jede Kleinigkeit. Aber es ist wirklich sicher, 1. Korinther 12 spricht von der Geistestaufe. Aber jetzt wird es interessant. Die Geistestaufe geschieht bei der Wiedergeburt. Das macht dieser Text ganz deutlich. Guckt mal, der Text beschreibt zweimal, dass es viele Glieder in einem Leib gibt. Also die weltweite Kirche Jesu Christi hat viele Glieder. Wenn ich dich fragen würde oder wenn Robert im Taufunterricht fragen würde, wann wirst du denn Glied des Leibes Jesu Christi? Ja, bei deiner Bekehrung. Ja, natürlich. Wenn du zum Glauben kommst, wirst du Teil des Volkes Gottes. Und hier verbindet Paulus die beiden Dinge und sagt, wir sind im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist getauft worden. Wann? Als wir in den Leib Jesu Christi hineinkamen. Also, als wir gläubig wurden. Das ist unseres Erachtens relativ deutlich. Die Geistestaufe geschieht tatsächlich bei der Bekehrung und nicht erst danach. Dritte Beobachtung. Alle Gläubigen sind mit dem Heiligen Geist getauft, nicht nur einige wenige. Ist euch aufgefallen? Zweimal steht hier das Wort alle. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, und dann auch hier nochmal, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also 1. Korinther 12 macht deutlich, Geistestaufe, wenn du Christ bist, bist du geistgetauft. Es gibt nicht die ungeistgetauften Christen und die geistgetauften Christen. Nein, alle sind mit dem Heiligen Geist getauft worden. Fällt ja auch auf. Im Neuen Testament findest du nirgendwo die Stelle, lasst euch mit Heiligen Geist taufen. Wäre ja zu erwarten, wenn Paulus sagt, das ist der zweite Schritt, dann wäre das die Aufforderung, findest du aber nicht. Also alle Gläubigen sind mit dem Heiligen Geist getauft, nicht nur einige wenige. Und eine letzte Beobachtung, nur in Apostelgeschichte 2 und 10 wird die Sprachenrede als Begleiterscheinung der Geisttaufe erwähnt. Also wenn Sprachenrede zur Geisttaufe dazugehört, unbedingt, dann würde ich erwarten, dass Paulus im einzigen Text, wo er erklärt, was die Geistestaufe ist, sagt, übrigens merkst du daran, dass du in Sprachen redest. Ist aber nicht so. Sondern nur in Apostelgeschichte 2 und 10 kommen die Sprachenreden mit vor. Also, wenn man überlegt und fragt, was lehrt das Neue Testament über die Taufe mit dem Heiligen Geist, dann würden wir es so formulieren, die Formulierung Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine bildliche Beschreibung für die im Alten Testament verheißene Ausgießung des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt bzw. Bekehrung, die unter anderem durch die Eingliederung des Gläubigen in den Leib Christi zur Folge hat. Die Geistestaufe ist keine zweite Erfahrung von einzelnen Gläubigen, sondern die grundlegende Erfahrung aller Gläubigen. Unseres Erachtens konntest du schwer zu einem anderen Schluss kommen, wenn du 1. Korinther 12 betrachtest. Also das ist die Lehre des Neuen Testaments zur Geistestaufe. Und jetzt lasst mich den letzten Punkt machen, weil eine Frage ist ja noch offen. Was machen wir denn mit den ganzen zweiten Erfahrungen in der Apostelgeschichte? Also jetzt sagst du immer noch, ja gut, Stephanus, aber für was entscheide ich mich denn jetzt? Also glaube ich der Apostelgeschichte oder glaube ich dem Korintherbrief? Du solltest beiden glauben, aber es ist eben manchmal schwierig, das zusammenzukriegen. Deswegen jetzt die letzte Frage und dann werden wir tatsächlich keine neuen Fragen aufmachen an diesem Abend. Was machen wir damit? 5 Beobachtungen. Ich versuche sie kurz zu erklären. Erstens, und das ist sehr auffallend, nur die Apostelgeschichte berichtet von sogenannten zweiten Erfahrungen. Ist euch das aufgefallen? Als ich euch begründen wollte und wenn euch ein charismatischer Theologe begründen will, warum gibt es eine Geistestaufe als zweite Erfahrung, kann er immer nur Texte aus der Apostelgeschichte nehmen. Keinen anderen Text. Einfach nur eine Beobachtung. Zweite Beobachtung. Alle Stellen in der Apostelgeschichte beschreiben den grundsätzlichen Empfang des Heiligen Geistes, nicht eine zweite Erfahrung. Also man sagt, ich lese den Text in der Apostelgeschichte und Stephanus, guck, dort siehst du doch Bekehrung und dann kommt die zweite Erfahrung, die höhere Stufe, das erweiterte Wirken des Heiligen Geistes. Und dann lese ich die Texte und sage, nein, das steht nicht im Text. Sondern im Text geht es immer darum, dass ein Mensch zum ersten Mal den Heiligen Geist kriegt. Nicht, dass er auf eine höhere Stufe kommt. Ich will euch das nicht nur sagen, sondern an Texten belegen. Guckt mal, Apostelgeschichte 2, Zitat aus Joel. Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Nicht, dass ich meinen Geist in eine höhere Stufe setze, sondern es geht um die Ausschüttung des Geistes. Und das Gleiche wird auch nochmal am Ende betont, dass ich von meinem Geist ausgießen werde und sie werden weissagen. Apostelgeschichte 8. Als sie hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Merkt ihr, die Apostel beten nicht, oh, Gott möge euch segnen und ihr möge zum vollkommenen geheiligten Leben kommen und eine Geistestaufe erfahren, sondern sie beten darum, dass sie den Heiligen Geist überhaupt bekommen. Und dann sogar noch, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Also deutlicher kann man es fast nicht ausdrücken. Auch Apostelgeschichte 10 wird das deutlich. Während Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Also auch, es geht grundsätzlich um den Empfang des Heiligen Geistes, nicht um eine erweiterte Stufe. Und selbst in Apostelgeschichte 19, die sagen sogar, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Also merkt ihr, was passiert? Es geht immer darum, wie bekommt ein Christ in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist? Nicht, wie kommt er auf eine höhere Stufe? Dritte Beobachtung, der Heilige Geist wird immer allen anwesenden Gläubigen gegeben. Also ich hoffe, ihr merkt, wenn du solche Argumente hörst, dann guck immer wieder in den Text und guck, ob das wirklich stimmt. Man sagt dir, lies diese Texte und siehst du, dort wird deutlich, die Menschen, die vom Heiligen Geist getauft werden, die Christen, die kommen auf eine höhere Stufe. Dann lies den Text bitte und du stellst fest, nein. Bei Cornelius gab es nicht einen Teil des Hauses, der nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurde und einen Teil, der die Geistestaufe empfangen hat, sondern alle haben es empfangen. An Pfingsten gab es nicht einen Teil, der es empfangen hat von den Anwesenden und einen Teil, der es nicht empfangen hat, sondern alle. Und das betonen die Texte ganz deutlich. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Betont. 8, Vers 15. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Und dann keinen, also wirklich niemanden, und dem gegenüber steht, sie empfingen, also alle, den Heiligen Geist. 10, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und auch 19, Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Also merkt ihr, jeder, der gläubig wurde, hat den Heiligen Geist bekommen, nicht nur die besonders heiligen Menschen. Ja.
Und danach kommt jemand zur Gemeinde, die wurden schon getauft und sind auch schon gläubig, aber die haben den Heiligen Geist halt nicht bekommen.
Ja. Und das ist dann ja, sehr gut. Viertens, das ist nämlich die Antwort darauf. Ihr seid echt gut. Die Texte in der Apostelgeschichte, ist ein bisschen längerer Satz, ich erkläre ihn aber. Die Texte in der Apostelgeschichte beschreiben die heilsgeschichtliche Übergangsphase vom Alten zum Neuen Bund und sind deshalb nicht normativ für alle Gläubigen aller Zeiten. Wisst ihr, der Grund, warum du solche Texte nur in der Apostelgeschichte findest, ist genau der. Die Apostelgeschichte ist der Übergang zwischen Altem Bund und Neuem Bund. Das heißt, zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, die Menschen in Samaria, Apostelgeschichte 8, die Heiden in Apostelgeschichte 10, das sind im Grunde genommen die letzten alttestamentlichen gläubigen Menschen. Das sind Menschen, die leben noch im alten Bund und erleben den Übergang in den neuen Bund. Wenn wir jetzt drüber nachdenken, erlebe du und ich, erleben wir eine zweite Erfahrung, hat das rein gar nichts mit diesen Texten zu tun, weil wir leben schon 2000 Jahre lang im Neuen Bund. Wir leben schon 2000 Jahre lang, nachdem der Alte Bund, das Alte Testament abgeschlossen ist. Das ist der Grund, warum das nur in diesen Texten zu finden ist. Und das ist die Antwort auf die Frage, das Ziel der zweiten Erfahrungen in der Apostelgeschichte ist die Einheit der Kirche Jesu Christi. Wisst ihr, die größte Gefahr für die frühe Gemeinde waren Spaltungen. Die Spaltung in Judenchristen und Heidenchristen. Und wenn man jetzt die Apostelgeschichte liest, dann ist das erstaunlich, wie Gott dafür gesorgt hat, dass das nicht passiert. Die letzte Grafik, und die erklärt das hoffentlich. Im Alten Testament verheißt Gott, Joel, ich werde meinen Geist ausschütten auf alles Fleisch, also auf mein Volk. Das ist im Alten Testament verheißen. Dann kommt Tod und Auferstehung von Jesus. Jesus stirbt, Jesus steht auf. Das heißt, ab jetzt sollte ja die Verheißung eintreffen. Und jetzt liest du die Apostelgeschichte und stellst fest, okay, Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt nur auf die Juden. Es waren ja zu Pfingsten nur Judenchristen anwesend. Du liest Apostelgeschichte 8, der Heilige Geist fällt auf die Samaritaner. Du liest Apostelgeschichte 10, der Heilige Geist fällt auf die Heiden. Und wenn das nur so gewesen wäre, würde man denken, ja, das sind drei verschiedene Völker Gottes. Und die Juden und die Heiden konnten sowieso nicht so gut miteinander. Also sind die Judenchristen die wahren Christen aus jüdischer Perspektive und die Heidenchristen sind halt die, die später den Heiligen Geist bekommen haben und die Samaritaner, na gut, die Juden und Samariter, die haben sich sowieso nie gemocht. Und Gott ist so gnädig, dass er Folgendes macht. Er sagt, nein, das kann ich nicht zulassen, sondern ich muss da irgendwo eine Linie reinbauen, die die Kontinuität wahrt. Wie hat Gott das gemacht? Es wird auf die Juden der Heilige Geist ausgeschüttet. Und dann passiert nicht einfach eine Geistausschüttung unabhängig auf die Samaritaner. Nein, das hätte zur Spaltung geführt. Sondern was passiert? Gott schickt die Apostel, also die Juden, die den Heiligen Geist schon haben, zu den Samaritanern. Und währenddem sie anwesend sind, schickt Gott den Heiligen Geist auf die Samariter. Gott sagt, okay, auch die Heiden dürfen nicht abgespalten werden. Das heißt auch in Apostelgeschichte 10, die ganze Geschichte mit Petrus, ist Gnade Gottes, dass er Petrus zu den Heiden schickt, damit nicht eine judenchristliche Gemeinde entsteht und eine heidenchristliche Gemeinde. Das heißt, die Antwort darauf, warum gibt es diese komischen Texte, in Anführungszeichen komischen Texte in der Apostelgeschichte, ist die, dass Gott dafür sorgen will, dass es eine Einheit im Volk Gottes gibt. Nur deshalb gibt es diese und deswegen auch in Anführungszeichen zweiten Erfahrungen. Weil Gott will, dass sein Volk, sein neutestamentliches Volk, eine Einheit ist und sich nicht spaltet. Und versteht ihr jetzt, wie anders die Praxis heute ist? Heute spaltet die zweite Erfahrung der Geistestaufe. Ich habe sie schon, du noch nicht. Schade. Damals gab es die zweiten Erfahrungen genau mit dem gegenteiligen Ziel, dass es nicht spaltet, sondern dass es deutlich wird, es gibt nur ein Volk Gottes, bestehend aus Juden, aus Samaritern, aus Heiden und aus allen Menschen, die zu Jesus gehören. Das Fazit, das wir ziehen würden, was unseres Erachtens auch biblisch deutlich ist, ist folgendes. Die sogenannten zweiten Erfahrungen in der Apostelgeschichte sind kein biblischer Beleg für die Lehre der Geistestaufe im Sinne einer zweiten Erfahrung. Zum einen beschreibt die Apostelgeschichte den heilsgeschichtlichen Übergang vom Alten zum Neuen Bund und zum anderen sprechen die Texte immer von der grundsätzlichen Geistesgabe für alle und nicht von der späteren Geistestaufe für manche. Gibt es Fragen dazu? Zu der sechsten Frage, alles was mit Geistestaufe und zweiter Erfahrung zu tun hat. Ist ein guter Hinweis, dass natürlich die Bibel und gesundes Christsein sich immer danach ausstreckt, vollkommen in Heiligung zu leben und immer auch danach ausstreckt, den Heiligen Geist so viel Raum in meinem Leben zu geben, wie nur irgendwie möglich. Und dass es da auch Unterscheidungen gibt. Der Unterschied nur zur Lehre von der Geistestaufe im Sinne einer zweiten Erfahrung ist die, dass man eben nicht die zwei Kategorien hat und dass man nicht sagt, es gibt einmal diesen definitiven Sprung von da nach da. Weil das lässt sich biblisch nicht belegen. Denkt an die Zackenlinie nach oben. Ja, da gibt es auch Sprünge und ja, da gibt es Erweckungen. Und darum sollten wir beten, darum sollten wir ringen für unser Leben und für uns als Gemeinde. Nur sollten wir eben nicht auf der Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, es gibt so eine zweite Stufe, es gibt so eine zweite Realität des Heiligen Geistes, die du nur dann hast, wenn du mit dem Heiligen Geist getauft wurdest, wenn du die zweite Erfahrung hast. Sondern wir sollten sagen, immer, jeden Tag, egal wo ich stehe, soll ich mich danach ausstrecken, dem Heiligen Geist mehr Raum im Leben zu geben. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass es eben nicht die grundsätzliche Kategorienunterscheidung macht, die hier ja auch in dem Begriff zweite Erfahrung schon irgendwo impliziert ist. Sonst noch Fragen? Passt auf, Leute, mein Wasserglas ist alle. Ah, gerne, Arnold. Ja. Ich liebe euch. Ich lese euch die nächste Frage vor, mit der wir nächste Woche starten. Was genau versteht die Bibel unter Zungenreden, Prophetie und Heilungen? Eine ganz wichtige Frage. Nur wenn wir die jetzt aufmachen würden, da kann sich keiner mehr konzentrieren. Das heißt, nächste Woche, lasst mich die Fragen lesen. Darum wird es gehen. Was genau versteht die Bibel unter diesen Dingen und ist das identisch mit dem, was heute in der charismatischen Bewegung darunter verstanden wird? Es wird um die wahrscheinlich interessanteste und auch nicht so ganz einfach zu beantwortende Frage gehen. Gibt es diese sogenannten Zeichengaben heute noch? Darum geht es ja. Gibt es das noch? Sollten wir uns danach ausstrecken? Sollten wir uns dafür öffnen? Sollten wir uns davor schließen? Sollten wir die Berliner Erklärung in unser Bekenntnis aufnehmen? Sollten wir die Entschuldigung aufnehmen? Wie auch immer. Auch da brauchen wir ein bisschen Zeit und nehmen uns auch die Zeit. Wir werden dann noch gucken, und das wird auch ein großer Teil werden, wie wollen wir als Detmold Nord mit Geistestaufe, Sprachenrede, Prophetie und Heilungen und der charismatischen Bewegung insgesamt umgehen. Also ihr merkt, vieles von den Dingen, die wir heute gemacht haben, ist die Grundlage dafür, um diese Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, im Sinne von uns allen ist das tatsächlich gut, hier einen Punkt zu setzen. Wir können gerne hinterher noch ins Gespräch kommen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt die anderen Ältesten ansprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr noch Fragen habt, die ihr sagt, unbedingt behandelt werden müssen bis nächste Woche, schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an oder wie auch immer. Ich verspreche euch nicht, dass wir sie dran nehmen. Ich verspreche euch aber, dass wir gucken, irgendwo darauf einzugehen. Das geht schon. Okay, wollen wir einen Punkt setzen? Passt auf, dann lasst mich noch beten zum Abschluss. Und dann beschließen wir den Abend. Und lieber Vater im Himmel, wenn wir am Ende von so einem Tag stehen, Herr, wo wir alle gearbeitet haben und unseren normalen Alltag gelebt haben und wo wir uns dann abends treffen und ja wirklich nochmal in dein Wort hineinschauen und auch schwierige Fragen diskutieren, dann wünsche ich mir eins, Herr. Ich bete darum, dass uns so ein Abend dazu führt und dazu hilft, Herr, dass wir immer mehr mit dem, ja, mit der Einstellung leben, Herr, dass wir wirklich genau hinschauen wollen, was du in deinem Wort geschrieben hast. Dass wir genau hinschauen wollen, Herr, was du uns offenbart hast. Dass wir dann aber auch mit der Einstellung leben, Herr, dass wir so leben wollen mit all den Dingen, die du uns gegeben hast, Herr. Ich wünsche mir sehr, Herr, dass wir eine Gemeinde werden, die dir Raum gibt, immer mehr Raum gibt, dass ich eine Person werde, dass wir Person werden, Herr, die in unserem Leben uns wirklich danach ja, sehnen und ausstrecken, Herr, dass du uns komplett regieren kannst und dass du uns ja, erfüllen kannst und gebrauchen kannst, so wie du es willst. Und Herr, wenn wir in die Geschichte schauen, dann erschreckt es mich immer wieder, wie leicht man auf einer Seite vom Pferd fallen kann, wie leicht man das eine betonen kann und das andere nicht oder das andere betont und das eine nicht, Herr. Und da bete ich darum, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, aber auch, dass du uns als Gemeinde hilfst, Herr, dass wir dann geraten und einen guten Weg gehen. Ich danke dir, Herr, dass du dich offenbart hast, dass wir in dein Wort schauen dürfen und ja, wissen dürfen, ja, du gibst uns das und du erklärst uns auch all das, was wir nötig haben, Herr. Und so bete ich darum, Herr, dass es ein Abend ist, der mittelfristig und langfristig gut für uns als Gemeinde ist und für uns persönlich. Danke, Herr, dass du mit uns gehst und dass du uns hilfst, auch diese Dinge zu verstehen. Ich bete, Herr, dass du uns bewahrst heute Abend, heute Nacht. Ich bete darum, Herr, dass du uns eine gute Nacht schenkst und will dir danken, dass du mit uns gehst. Amen.